Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine, vor allen Dingen heute in einem sehr schummrigen Studio, weil meine Gäste mich dazu überredet haben, das große Studiolicht aus und nur unsere Halo-Lampe irgendwie hier anzumachen, die hier ein sehr zartes Licht auf uns wirft. Und ich will sie aber jetzt hier mal vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt der gute Markus. Hallo Markus.
Hallöchen, schön schummrige vorweihnachtliche Stimmung hier.
Ja, vor allem wir reden heute auch über einen so wunderschönen vorweihnachtlichen Film. Und zu meiner Linken, um unsere betrunkene Rausch-Podcast-Runde vollständig zu machen, der gute Tobi. Hallo Tobi.
Heute nüchtern. Hallo ihr beiden.
Heute nüchtern, ist ja langweilig.
Ich weiß doch gar nicht, was du meinst. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Und Markus hat es ja schon gespoilert. Wir reden heute ganz vorweihnachtlich über den neuesten Versuch, die Resident Evil-Spiele irgendwie auf die Leinwand zu bannen, nachdem es Paul W.S. Anderson mit Mila Jovovich ja sehr lange verzweifelt versucht hat.
Und so verzweifelt war der, glaube ich, gar
nicht. Nee, gut, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Gibt es ja jetzt ein Reboot, das da heißt Resident Evil Welcome to Raccoon City.
Ja, genauso muss man das sagen.
Genauso muss man das auch sagen. Wir werden über dieses Hust-Hust-Machwerk sprechen. Vorher aber tatsächlich will ich mal so ein bisschen die Runde fragen, weil es basiert ja auf Spielen, die sind ja mittlerweile wahnsinnig erfolgreich, also die waren ja auch damals schon wahnsinnig erfolgreich. Das ging los, ich muss aber meinen Zettel schmulen.
1996. Ich brauche keinen Zettel dafür.
Oh, dafür haben wir halt den Experten hier im Haus. 1996 ist immer noch irgendwie fleißig dabei mit unzähligen Remakes von den alten Spielen. Ich glaube, aktuell sind wir bei Teil 7, oder?
8.
Acht Village. Schon. Okay, meine Güte.
Und das ist auch nur die Hauptreihe, ne? Es gibt ja noch so Ableger
dazu. Ja.
Okay, also bei Markus höre ich schon leicht heraus, er könnte zu mir schon mal eins dieser Spiele gespielt haben.
Kann man so sagen, aber ich muss auch sagen, es ist jetzt ein kleiner Exkurs, ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Aber
mal gucken. Ich bin nicht sicher, Markus.
Aber unterbrich mich gerne. Aber
schauen wir mal. Nee,
ich bin auf jeden Fall auch Fan der Reihe, aber ich war etwas late to the party. Also ich bin Spätzünder, ich bin kein Fan der ersten Stunde, aber ich bin definitiv Fan. Ich habe es tatsächlich alles, also zumindest wirklich die Kernhauptreihe, in den letzten paar Jahren nachgeholt.
Mit welchem Teil bist du eingestiegen?
Ich habe das natürlich in der Reihenfolge durchgemacht.
Ah, okay.
Ich steige ja nicht einfach so ein. Also ich wurde, glaube ich, motiviert. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie es dazu gekommen ist. Aber durch die Ankündigung des siebten Teils, der mega spannend aussah, wo ich aber auch schon dachte, ich scheiß mir ein und kann das überhaupt nicht spielen, weil ich halt nur ein bisschen empfindlich bin bei Horrorspielen, zumindest war. Und dann habe ich mir den ersten halt zugelegt, also das Remaster damals, war so angefixt und hatte mir gedacht, oh, jetzt würde ich am liebsten gleich weitermachen. Aber 2 und 3 gab es dann noch nicht in Neuauflagen, nur in diesen alten Versionen. Ich glaube, die waren gar nicht für PS4 verfügbar. Jedenfalls habe ich da nicht gleich weitergemacht. Habe mir jetzt schon 4 bis 6 gekauft, weil die irgendwann mal im Angebot waren, aber wollte die noch nicht spielen, weil ich in der Reihenfolge spielen wollte.
Sehr löblich.
Und als dann die Remakes von 2 und 3 kamen, habe ich die durchgespielt. Und dann konnte ich endlich 4 bis 6 spielen, 7 nachgeholt. Und ich war genau mit 7 fertig, als 8 rauskam und habe das jetzt dieses Jahr dann 8 gespielt. Also habe 1 bis 8 gespielt, die ganzen Ableger noch nicht. Aber ich habe das alles mitgenommen und sogar so konsequent, dass ich auch diese 3 Animationsfilme gesehen habe. Also diese japanischen, die zwischendurch gemacht waren und auch Kanon sind. Und deswegen, ich wollte das so gut wie es geht, alles mitnehmen. Sehr nur gut. Eben so Revelations und Code Veronica und so, die Ableger noch nicht, aber das kommt bestimmt auch.
Ich habe, glaube ich, damals mit Teil 4 angefangen, irgendwie, weil den ja schon damals wirklich alle gehypt haben und ich weiß, glaube ich, noch PlayStation 2, oder?
Ich glaube, ja.
Und war ja auch echt wahnsinnig begeistert davon. Und dann habe ich halt Teil 5 gespielt und der hat ja ziemlich viele Leute da draußen enttäuscht, weil es ja irgendwie mehr so ein Action-Shooter war, als so wirklich so dieses
Spiele haben sich ja dann auch ein bisschen von den Anderson-Filmen inspirieren lassen, will ich mal sagen, ja. Aber 6 war noch schlimmer, 5 war noch okay, aber ab 7 haben sie sich
wieder gefangen. War der 5. nicht das Koop-Spiel?
Ja, 5 und 6 sind Koop-Spiele.
Habe ich nämlich mit einem Kumpel gezockt damals. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt.
Ja.
Und die waren mal nicht da. Und dann haben wir uns da irgendwie wirklich so ein paar Tage quasi eingeschlossen ins Haus und das Ding durchgezockt zu zweit.
Ich glaube, auch viele haben damit trotzdem gute Erfahrungen gemacht. Also für Resident Evil, für die Stimmung und die Fans war es vielleicht nicht so das. Aber so als Koop-Shooter lief das, glaube ich, ganz gut. Aber ich habe es halt jetzt erst nachgeholt, wo ich keinen Menschen mehr bei mir zu Hause habe, der mit mir das spielen kann.
Ja, für mich war es halt wirklich so, nachdem ich halt von Teil 4 gekommen bin, dann direkt irgendwie so auf Teil 5 zu gehen, so war so was spiele ich hier gerade? So, ich meine, es war auch irgendwo cool, aber ich hatte dann doch die ganze Zeit irgendwie mit was anderem gerechnet und habe dann wirklich erst, ich glaube, Teil 6 dann wieder gespielt.
Ja, der ist auch, also der schwächste definitiv, würde ich sagen. Gilt ja auch allgemein so. Ja, jedenfalls stecke ich voll drin, wollte ich nur sagen. Habe mich tatsächlich auch deswegen jetzt auf den neuen Film gefreut, sogar im Vorfeld.
Ja, ich muss vielleicht mal das kurz mal dazu sagen, für alle da draußen, die ja normalerweise sich denken, hä, Moment, redet auf diesem Podcast nicht eigentlich Christoph Petersen immer mit André Peschke über Spiele? Ja, sie tun das tatsächlich auch und sie tun es tatsächlich auch noch zu Resident Evil Welcome to Raccoon City.
Noch besser als beim ersten Mal.
Das wird dann aber irgendwie ein Podcast sein, der kommt dann einfach ein bisschen später, damit wir hier nicht zweimal das Gleiche erzählen. Weil ich kann die so, zumindest so wie ich Christoph verstanden habe, wird er zumindest ähnlich reden wie ich. Ich weiß ja noch nicht, was ihr hier zu sagen. So, wir kommen mal von den Spielen weg und gehen mal hin. Nein, um Gottes, wir werden ja sicherlich noch mal wieder zurückkommen zu den Spielen. Gehen mal kurz zu dem nicht ganz so coolen Anderson, nämlich Paul W.S. Anderson.
Wir haben ihn früher bei Filmstarts immer den guten Anderson genannt.
Ja, es war auch mal halben Gag.
Und manche haben es ernst gemeint.
Ich wollte gerade sagen. Es gibt auch Sachen, die mir, also tatsächlich, ich bin ja, also Mortal Kombat ist ein bisschen Guilty Pleasure von mir und Event Horizon finde ich nach wie vor super.
Also, Event Horizon ist auch großartig, ja. Also da lasse ich auch nichts gegen kommen.
Hat schon ein paar spaßige Sachen gemacht.
Ja, er hat ja dann auch irgendwann 2002, glaube ich, angefangen, sich dem Resident Evil Franchise zu widmen mit Mila Jovovich in der Hauptrolle, die da, glaube ich, schon seine Frau war oder noch nicht. Oder ist zumindest dann irgendwie, dann auf jeden Fall wurde sie irgendwann seine Frau. Und sie war ja dann quasi das Gesicht dieser Reihe. Und Teil 1 und 2 haben ja dann noch so ein bisschen versucht, sich an den Spielen zu orientieren. So ganz, ganz grob.
Ja, es gab immer mal wieder Elemente, die da so eingeflossen und, sind.
Zum Beispiel hießen sie Resident Evil.
Ja, und Teil 1 spielt ja zumindest noch in einer herrschaftlichen Villa und kurz, Teil 2 spielt ja wenigstens noch irgendwie in Raccoon City. Und danach kommt Teil 3 ist auf einmal Mad Max und dann kommt Teil 4 in diesem komischen Gebäude da, in diesem Gefängnis-Dingens.
Und in 3D.
Genau, der 3D, dann, was war denn? Der fünfte war, glaube ich, dieses merkwürdige, wir spielen einfach alle Szenarien aus den vorangegangenen Filmen nochmal nach, so wie ich mir auch
alle gedacht habe. Alle kommen nochmal wieder, alle
sind Klone. Was zur Hölle, ja. Und dann der komische, also ich muss wirklich sagen, Teil 1 bis 3, ein bisschen auch 4 sind für mich so leichtes Guilty Pleasure, wo ich sage, die kann ich noch gut gucken. Aber danach wird es für mich absolute Katastrophe.
Es ist bei mir echt eine Weile her. Ich kann es nicht mehr so genau sagen. Also ich glaube zum Vierer damals, weil ich irgendwie, aus irgendwelchen Gründen habe ich dann die 2 und 3 mal nachgeholt. Also eins hatte ich geguckt, als er rauskam, weil das war damals auch so voll das Kind seiner Zeit. Und das hat alles im Grunde alles gemacht, was damals so cool war. Der ist so Matrix-Style. Wir sind alle ein bisschen lässig und super cool drauf. Fand ich auch halbwegs spaßig. Und da kannte ich die Spiele halt noch nicht. Deswegen war ich dadurch nicht damit verbunden. Also es hat ja viele Fans vergrault, weil es eben jetzt nicht viel damit zu tun hatte, auch wenn es einzelne Elemente immer mal gab. Dann irgendwann 2, 3 nachgeholt und 4, 5 dann auch geguckt. Ich glaube sogar im Kino beide. Und dann aber auch das Interesse verloren. Und ich habe tatsächlich jetzt als Vorbereitung hierauf, ich glaube vor 2 oder 3 Tagen endlich mal den 6. geguckt, also den letzten. Hatte ich immer ausgespart. Aber
der ist aber auch eine Katastrophe.
Boah, war ganz furchtbar. Aber jetzt habe ich es immer alles gesehen.
Final Chapter heißt er.
Ja. Genau.
Und das stimmt es aber auch. Normalerweise ist es ja bei Horrorfilmreihen immer eine glatte Lüge, wenn irgendwas Final Chapter heißt.
Naja, mal gucken, wie der Film jetzt läuft und was ihm dann einfällt, ob sie nicht doch nochmal die Jovovich rausholen.
Aber hier schließt er ja zumindest die alte Reihe ab.
Ja.
Wie stehst du zu der alten Reihe, Tobi?
Also was man, glaube ich, positiv sagen sollte, ist, dass ich Paul W.S. Anderson durchaus für einen guten Regisseur halte. Also der ist jetzt vielleicht nicht jemand, der irgendwie die besten Drehbücher immer selber macht oder verfilmt. Aber der ist auf jeden Fall einer, der sehr einfach visuell vorgeht. Also wo man wirklich merkt, der überlegt sich, wie er seine Szenen gestaltet, ohne dass es irgendwie so 0815 wirken. Das merkt man auch in den Resident Evil Filmen. Mhm. Ich finde, er ist hervorragend im Inszenieren von Räumen Das ist seine große Stärke. Und das ist bei den Resident Evil-Filmen ja auch von Vorteil, weil die viel so in irgendwelchen Innenräumen spielen. Gerade der erste in diesem Bunkerkomplex. Ja, und Mila Jovovich ist auch toll. Und das geht ja, also es sind ja auch so Wundertüten. Also man weiß ja immer nie so genau, in welche Richtung es jetzt wieder geht. Es hat dann irgendwann auch nicht mehr viel mit Zombies oder so zu tun. Nee. Haben wir ja die Spiele aber dann auch weniger, oder?
Naja, also es gibt halt alle möglichen Kreaturen, aber die gibt's dann schon immer noch. Also alle möglichen Mutationen. Das haben die ja hier in dem Film auch irgendwie versucht, noch mit reinzubringen und auch in der alten Filmreihe. Es gibt ja verschiedene Kreaturen, es gibt ja nicht nur Zombies. Ja. Aber ja, stimme ich auch zu. Also der Paul W.S. Anderson versucht, also hat schon inszenatorisch was drauf, ob es dann mit Resident Evil noch was zu tun hat oder nicht. Tatsächlich ist aber mein Lieblingsfilm von den alten, das hatte ich gerade noch vergessen, der dritte, der ja nicht von ihm inszeniert wurde. Ja. Gerade, wie du hast es ja schon angesprochen.
Ich glaube, den finden alle am besten.
Ja, aber so, ne? Ist halt, also es war sowieso, also weil du auch meintest, erste bis dritte haben denen auch noch meistens Spaß gemacht. Die haben sich auch am deutlichsten unterschieden voneinander. Also die waren so, jeder so für sich was Eigenes irgendwie. Und der dritte dann mit diesem Mad Max-artigen Setting und so, der vom Highlander-Regisseur inszeniert wurde, das hat mir, glaube ich, am meisten Spaß gemacht.
Ja, stimmt, der Paul hat ja gar nicht alle selber inszeniert.
Der hat alle geschrieben.
Aber
2 und 3 hat er nicht
gemacht. Genau, 2 und 3 hat er nicht gemacht. Er hat nur den ersten gemacht und dann ist er ab Teil 4 ja wieder komplett dafür verantwortlich gewesen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, man muss sie echt so ein bisschen mögen. Ich kann schon verstehen, warum wirklich so Hardcore-Fans der Games sagen so, nee, sorry, also das geht überhaupt nicht. Ich kann aber auch jeden verstehen, der damit wirklich Spaß hat, weil am Ende, Tobi hat es schön gesagt, es ist halt wirklich so eine Wundertüte. So, ne? Du guckst dir das Zeug an, es ist halt so stumpfes Popcorn-Kino und wenn man da irgendwie halbwegs abschalten kann, dann mag es vielleicht auch noch Spaß machen. Ich fand immer so ein bisschen schade, ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist. Ich meine, es ist Teil 5, wo sie diesen krassen Cliffhanger haben, wo sie dann alle irgendwie im Weißen Haus ankommen, oben auf dem Dach des Weißen Hauses stehen und alles nur so von Zombie und Monstern und dann irgendwie nur gibt es nur so Flugdrachen und jetzt denkst du so, boah, der nächste Teil wird ja richtig geil und dann kommst du und gehst ins Kino so zu The Final Chapter und denkst du so, okay, ja gut, dann doch nicht.
Vor allem haben sie da auch ja wirklich viele Figuren aus den Spielen tatsächlich dann zusammengeworfen am Ende vom 5. Und dann sind sie alle tot einfach im 6.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen wie diese Riddick-Reihe von Vin Diesel. Mhm. Ich gehöre zu den wenigen, die den zweiten Teil echt wahnsinnig gerne mögen.
Neben Vin Diesel selbst.
Ne, ich fand den zweiten echt, fand den echt wirklich richtig gut. Und ich fand es halt schade, dass als dann dieser Riddick in die Kinos kam, dieser dritte Teil, alles aus dem zweiten Teil innerhalb von 5 Minuten abgefrühstückt hat und dann gesagt hat, okay, und jetzt machen wir den ersten Film einfach nochmal.
Ja, das war wunderbar.
Nur mit Katie
Sackhoff. Ich kann dem zweiten auch was abgewinnen. Ich weiß zwar jetzt gar nicht, wie wir genau da gelandet sind, aber ich kann jetzt
einfach nur, weil halt die Versprechungen, die Resident Evil 5 gemacht hat, in Teil 6 nicht eingehalten
wurden. Ich wage mal die These, dass als die Teil 5 gemacht haben, sie noch keinen Schimmer hatten, was dann in Teil 6 wirklich passiert.
Ja, aber trotzdem, aber wenn du mit Teil 5 so aufhörst,
Ich war immer erstaunlich, also ich war immer ganz schön überrascht, dass die wirklich diesen, die haben ja eigentlich fast immer dann so ab dem dritten oder so einen krassen Cliffhanger aufgebaut und den auch wirklich dann aufgegriffen. Und da war ich immer eigentlich ganz überrascht und dann war es umso enttäuschender, als das jetzt im 6. überhaupt nicht der Fall.
Danke. Ja gut, das führt uns jetzt dann aber tatsächlich mal zu dem neuen Reboot. Als das angekündigt wurde, war ich erstmal mega skeptisch, weil ich mir gedacht habe, okay, gut, sie können es halt nicht ruhen lassen. Ne? Ich meine, die Reihe von Paul W.S. Anderson, egal wie viel man darüber meckert, die hat ja, glaube ich, insgesamt schon über 1 Milliarde Dollar eingespielt.
Ich habe mir das auch gerade noch mal angeguckt, die Zahlen. Ja, die sind auch von Film zu Film fast erfolgreicher geworden, zumindest international. Also in den USA ist es dann irgendwann schon merklich zurückgegangen, gerade was den sechsten Final Chapter angeht. Aber ansonsten sind die am Ende, also der 6. hatte dann international 320, glaube ich, ungefähr Millionen Dollar eingespielt.
Irgendwie so in dem Dreh, der war insgesamt der erfolgreichste dann am Ende.
Was nicht schlecht ist, wenn man bedenkt, dass die auch alle recht günstig produziert wurden.
Ich wollte gerade sagen, die haben halt eben auch nicht viel gekostet und haben halt trotzdem gut was eingefahren. Und dann muss man sich natürlich in Hollywood nicht wundern, wenn irgendein schlauer Produzent daherkommt. Vor allem, ich glaube, es war ja zum Anfang sogar noch irgendwie verbunden mit James Wan, also dem Saw-Regisseur, ne? Ich meine, da mal was der, gelesen
Reboot,
zu haben.
Der Reboot jetzt.
Genau, dass er da zumindest anfangs noch irgendwie involviert war, bevor
dann er... Dann hat er das Drehbuch gelesen.
Wollte es produzieren, dann hat er irgendwie doch Mortal Kombat produziert.
Ja, genau.
Aber ob das besser war, weiß ich nicht.
Ja, doch. Ja, doch, okay. Also ich sag's jetzt, wir können da gerne nochmal drauf, merk es dir, aber ich muss jetzt, also das kann ich schon mal spoilermäßig sagen, also ja. Ich guck mir lieber nochmal den neuen Mortal Kombat an, als diesen Resident Evil Film. Genau, das bringt uns zu Resident Evil, Welcome to Raccoon City.
Du bist immer besser.
Ja, ich mach's immer ein bisschen anders, damit die Leute ein bisschen aufgeregter sind, wie er es denn beim nächsten Mal aussprechen wird. Und ja, dieses Reboot versucht jetzt tatsächlich so ein bisschen mehr die Gamer einzufangen, indem man sich halt wirklich sagt, okay, wir wollen wirklich die Handlungen der Spiele akkurater rüberbringen. Und das ist in diesem Fall tatsächlich Teil 1 und Teil 2 der Spiele. Wir haben Claire Redfield und Chris Redfield, die in Raccoon City auf Schwierigkeiten durch die Umbrella, ich will immer Umbrella Academy sagen. Ich habe schon die ganze Zeit bei meinem Video auch immer Umbrella Academy. Auch
wegen Tom Hopper.
Ja, genau. Tom Hopper spielt ja auch noch mit. Nein, Umbrella Corporation. Und jetzt muss ich kurz husten. Die Umbrella Corporation hat ja in Raccoon City viele, viele böse Experimente gemacht und die kommen jetzt irgendwie wieder ans Tageslicht und wir haben dann halt auf der einen Seite die Story in diesem alten Herrenhaus, diesem Spencer Mansion aus Teil 1 und wir haben halt die Story rund um das Polizeipräsidium in Raccoon City, was ja dann so Fokus von Teil 2 der Spiele gewesen ist und wir haben gefühlt alle wichtigen Figuren, wie gesagt, Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker, Leon S. Kennedy und wenn nicht noch alles noch irgendwie darin auftaucht. Und das ist so ein bisschen jetzt unsere Ausgangsposition. Paul W.S. Anderson hat damit, glaube ich, außer dass er es produziert hat, nicht mehr wirklich viel zu tun. Der Regisseur ist jetzt Johannes Roberts. Und bevor ihr denkt, das ist ein Deutscher, nein, das ist, glaube ich, ein Brite, ne?
Ich glaube schon. Ja, doch. Er klang sehr britisch im Interview. Oh Gott, ich müsste das eigentlich wissen. Ich hatte ein Interview mit ihm, aber.
Ach so, ja, sehr schön.
Ich weiß nicht genau, wo er herkommt.
Und ja, damit sind wir jetzt in Raccoon City und der Film geht los. So. Und wie wart ihr denn damals, als der erste, ich weiß ja noch, der erste Trailer kam raus, da dachte ich mir, okay, das sieht ja ganz geil aus. Wie fandet ihr damals eigentlich so den ersten Trailer?
Ich weiß es nicht mehr. Es kann sein, dass es einer von denen war, die ich sogar gar nicht geguckt habe, obwohl ich so gut wie jeden Trailer schaue.
Ja, manchmal geht es halt auch einfach unter. Auch wenn, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt am Interesse bei mir lag. Aber manchmal ist einfach mal, der Arbeit.
Aber ich würde mal sagen, dass der. Ich würde auch mal vermuten, dass der Trailer ganz gut war, weil man aus dem Material, was der Film bietet, glaube ich, schon einen ganz guten Trailer schneiden kann.
Ja, genau.
Sehr schön. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich den ersten Trailer nicht so richtig geil fand. Ich hab's ja vorhin schon anklingen lassen, ich habe mich vorher echt drauf gefreut und habe auch drauf gewartet, so die ersten Bilder waren dann da, die waren auch ganz, ganz stimmungsvoll und ganz, ganz interessant. Und dann kam halt der Trailer und da war ich so, es ging dann doch, war dann doch relativ actionlastig und dann das CGI, was sie da drin schon gezeigt haben, war ganz, ganz schlimm. Ist leider im fertigen Film auch nicht besser, um das schon mal zu spoilern.
Ja.
Und dann haben sie ja dann noch, weiß nicht genau, dann haben sie noch einen internationalen Trailer rausgehauen, der schon mehr Horror gesetzt hat und dann noch einen dritten, der ging nur eine Minute und der war wirklich am gruseligsten, der hat, glaube ich, so am ehesten auf diese Horrorstimmung versucht einzufangen. Der war dann wieder besser, aber ich war nach den Trailern dann schon ziemlich skeptisch, was das Ganze angeht.
Also ich habe ja nach den Trailern echt so ein bisschen gehofft, ne? Also ich fand es schon irgendwie ganz cool, weil man zumindest auch so von den Sets so gesehen hat, gerade dieses Spencer Mansion, fand ich eigentlich ziemlich cool, auch so Raccoon City fand ich cool. Ich habe mich aber schon damals gefragt, warum muss man jetzt unbedingt zwanghaft Teil 1 und Teil 2 der Spiele in einen Film packen? Warum, und das ist auch echt so eine Frage, die ich nach diesem Film wirklich hatte, warum nimmt man nicht wirklich einfach nur Teil 1 der Spiele? Wir haben diese unheimliche Villa in irgendeinem unheimlichen dunklen Wald mitten im Nirgendwo und wir haben eine Gruppe von Cops, die da rein müssen, um ihre Kollegen zu finden. Und dann hast du ein riesengroßes Anwesen mit dunklen Fluren, großen Hallen und keine Ahnung was und machst da wirklich was Gutes raus. Weil es gibt diese eine Szene im Film, wo sie halt wirklich so SWAT-Team-mäßig da durch diese Türen gehen. Und ich gedacht, okay, das sieht schon geil aus. So.
Tatsächlich,
ja. Aber dann war auch so dieses ganze Szenario in der Villa irgendwann ziemlich schnell ziemlich langweilig, ehrlich gesagt.
Markus, hat denn der Regisseur dazu vielleicht was gesagt?
Der hat sehr viel erzählt. Ich konnte am Ende, glaube ich, nur zwei Fragen unterbringen. Ich will natürlich nicht zu viel spoilern. Das kommt dann jetzt auch auf Filmstarts raus. Wozu jetzt genau? Also er hat,
na, warum sie die ersten beiden Spiele verfilmt haben.
Weil er einfach geil findet. Aber ich finde die Entscheidung auch gar nicht so weit hergeholt. Also die spielen zwar, die Vorlagen spielen jetzt ein paar Monate auseinander. Also die spielen jetzt nicht genau zur selben Zeit, aber sie sind halt relativ nah aneinander. Und auch örtlich halt relativ nah aneinander. Deswegen finde ich die Entscheidung, fand ich die eigentlich recht spannend im Vorfeld. Aber im fertigen Film sieht man halt, dass es nicht so wirklich funktioniert. Wie du sagst, also dieses Menschen würde schon, diese Villa da würde schon genug Stoff für einen Film hergeben, dass du da wirklich mal die ganzen Setpieces, die ja tatsächlich, also wie du sagst, es gibt echt so ein paar Gänsehautmomente wirklich für Fans. Also wenn die da in diese Villa reinkommen, das sieht echt schön aus. Ja. Du merkst richtig, dass da auch in den anderen Räumen da was da für Detailverliebtheit drinsteckt, dass sie es wirklich haben, versucht haben, schön nachzubauen. Und umso bedauerlicher ist es, dass es halt diese Räume nicht wirklich atmen lassen, dass sie dann eben auch durch diese Verknüpfung der beiden Vorlagen da so durchhetzen irgendwie, von einem Ding zum anderen springen und du kein wirkliches Gefühl weder für irgendwelche Gruselstimmung bekommst, noch für das, was überhaupt da abgeht.
Das ist, als würde man bei so einem Let's-Play-Video vorspulen.
Ja, so ein bisschen, ja. Ich hatte es auch, glaube ich, in der Kritik jetzt geschrieben, ich hatte ja auch die Kritik geschrieben. Es ist auch ein bisschen wie ein Fanfilm, der so ein bisschen mehr Budget hat. Also,
danke, ja.
Dass es einfach so nachgespielt ist, ohne dass du wirklich ein Gespür dafür hast, was, weiß nicht, worauf es ankommt. Und
hier finde ich, das Schlimmste daran ist, dass dieser Film, glaube ich, nicht so richtig weiß, für wen er jetzt wirklich sein möchte. Auf der einen Seite will er hauptsächlich irgendwie für Fans sein, die das halt alles irgendwie kennen. Auf der anderen Seite versucht er dann aber auch irgendwie immer noch halt Leute an Bord zu holen, die Spiele nicht kennen. Ja. Was natürlich, das solltest du natürlich bei sowas irgendwie tun. Aber dann finde ich wiederum diesen Fanservice so extrem bescheuert. Und ich sage sie vor allen Dingen ganz deutlich daran, jede Figur, die in diesem Film auftaucht, kommt irgendwie daher, guckt in die Kamera, hallo, mein Name ist Chris Redfield. Oh, hallo, ich bin Claire Redfield. Oh ja, dies ist jetzt mein Sandwich und ich bin Jill Valentine. Ja. Und jeder einzelne Charakter kommt irgendwie vor die Kamera und stellt sich erstmal mit vollständigem Namen vor. Ja. Und das Schlimme ist, wir haben halt so viele Charaktere und kein einziger davon wird so richtig mit Tiefe bedacht. Also hier Chris und Claire Redfield sollen ja auch noch irgendwo Geschwister sein. Die fühlen sich an, als hätten die sich 5 Minuten vorm Dreh kennengelernt. Und
die haben sich lange nicht mehr gesehen.
Also ich finde, niemand in diesem Cast hat irgendwie auch nur wirklich eine gute Chemie. Und gleichzeitig will ich aber dazu sagen, weil ich habe irgendwie viel im Internet gelesen, dass gerade so Kaya Scodelario, die ja Claire Redfield, sie wieder so dermaßen viel Hate auch abgekriegt hat irgendwie dafür. Der Cast, finde ich, hat daran keine Schuld. Das ist für mich absolut die Schuld des Drehbuchs, weil man hier halt verzweifelt versucht, diesen Fanservice zu betreiben und halt wirklich jeden einzelnen Charakter irgendwie mit reinzubringen. Weil den Cast, über den reden wir sicherlich auch gleich noch. So die Schauspieler, also als ich das gelesen habe, geil, hier Kaya Scodelario mag ich sehr gerne, auch hier Hannah John Kamen, die ja bei Ant-Man 2 hier Ghost gespielt hat, finde ich auch toll.
Und die hat einfach kein Glück mit ihren Filmen.
Nee,
muss man, glaube ich, also langsam
irgendwie konstatieren. So, ja. Und das fand ich hier halt echt so schade, weil die Figuren haben für mich zu keiner Minute wirklich funktioniert.
Ich weiß auch wirklich nicht, weil du die Frage aufgeworfen hattest, für wen dieser Film ist. Ne? Ich weiß auch gar nicht so genau, ob wirklich jemand bei dem Studio, das war ja offensichtlich eine Studioentscheidung zu sagen, oh, die Fans haben die alte Reihe nicht gemocht, jetzt machen wir es aber genauso, wie ihr es kennt. Mhm. Ob aber wirklich jemand im Studio ernsthaft glaubt, das reicht, einen Film zu machen, der einfach nur irgendwie so aussieht wie die Spiele, damit Leute, die Spiele mögen, damit zufrieden sind.
Mhm. Ja, es ist leider wirklich auch so, und das ist auch einer meiner großen Punkte, man weiß es wirklich nicht. Also der Film beantwortet einfach nicht die Frage, für wen er ist. Es ist einfach total schwer zu sagen. Er funktioniert als eigenständiger Film nicht, weil er auch so holprig irgendwie erzählt ist und die Sachen von einer.
Auch als Zombie-Schocker funktioniert er nicht. Ja. Ich meine, allein schon, wenn man sich überlegt, was da für Publikum drin sitzt. Walking Dead, Sebastian weiß es am besten, ist 2010 gestartet. Ne? Die Serie läuft jetzt seit über 10 Jahren. Viele Leute sind sozusagen darüber quasi mit dem Zombie-Genre in Kontakt gekommen und so. Und jetzt wird einem halt da wieder so ein Ausbruch gezeigt, was man in der Form halt schon viel besser woanders gesehen hat. Unter anderem auch in The Walking Dead, aber auch in anderen Filmen.
Das heißt eben die Resident Evil-Spiele, die ja halt auch inzwischen, wir haben es ja vorhin gesagt, in 96 angefangen haben. Aber es ist eben, genau, wie ihr sagt, also es funktioniert auch so als eigenständiger Film für Nicht-Fans einfach nicht so gut. Es wird auch fast nichts erklärt, meine ich. Man hat im Grunde das Gefühl, dass Johannes Roberts so selber halt wirklich so ein krasser Fan ist, dass er dachte, also irgendwie das Gefühl dafür verloren hat, was er eigentlich erzählen muss, damit die Leute irgendwie noch mitkommen. Weil es wird im Grunde fast gar nichts erklärt. Was macht Umbrella eigentlich genau da? Wer ist diese Lisa Trevor, diese komische Mutantin da in dem Waisenhaus? Wird im Grunde einfach für Nicht-Fans nicht erzählt. Und Fans wiederum wissen das natürlich alles, haben dafür ein Verständnis dafür bekommen und können dann sich über Easter Eggs freuen und so. Wie gesagt, es gibt wirklich ein paar nette Gänsehautmomente für Spieler und Spielerinnen. Aber die kriegen das in den Spielen halt viel stimmungsvoller und viel besser, weil es halt einfach alles ein bisschen mehr atmen kann.
Ja, so. Also den albernsten Moment im Film fand ich tatsächlich auch, wenn wir in der Villa sind und Wesker und Valentine da irgendwie durch so einen Gang laufen und Wesker holt dann sein Palm Pilot aus der Tasche, also für alle da draußen, das war früher mal so der Vorgänger zum Tablet, und drückt da dann irgendwie drauf rum und hat dann so eine Karte der Villa mit den Räumen, so wo du dir denkst, so, okay, gut, hätte jetzt noch gefehlt, dass ihr das uns so als Vollbild macht, damit wir das wie in den Spielen haben.
Ja, da haben sie, aber das fand ich eigentlich noch halbwegs charmant, wie sie da so versucht haben, ein paar Easter Eggs, also gerade auch über Wesker, auch dieses Klavierrätsel, was er dann da löst und so, das war ja wirklich quasi direkt aus den Spielen übernommen, das fand ich eigentlich noch ganz, ganz charmant, aber das meintest du vorhin auch, das wollte ich auch nochmal kurz sagen, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, also so inszenatorisch gibt es so ein paar Momente, die fand ich okay, also Johannes Roberts ist jetzt kein super Filmemacher, aber er ist ein solider Handwerker, würde ich sagen.
Da würde ich sogar nochmal einhaken.
Okay, können wir gleich, also wir können ja gleich nochmal auf die Inszenierung ein bisschen eingehen, aber wirklich, das Drehbuch ist echt eine Katastrophe, leider.
Ja.
Und diese Einführung, es hört ja nicht mal, es beschränkt sich ja nicht mal darauf, dass die einfach ihren Namen so ganz plump in die Kamera sagen. Die haben auch noch, da hängt ja oft noch so eine ganz plumpe Exposition dran und manchmal nicht mal von denen selbst, sondern von den Figuren, die mit ihnen sprechen. Die erzählen ihnen selber, was sie für eine Hintergrundgeschichte haben, obwohl sie es am besten wissen müssen. Also der Trucker, wenn da Claire bei dem Trucker aufwacht, ach, du bist doch die und die und du bist doch deswegen hier. Und ja, ich weiß. Ja, keine Ahnung. Ja. Und das kommt andauernd vor. Das ist ganz, ganz
furchtbar. Ich habe den Film leider in der deutschen Synchronisation gucken müssen.
Ich glaube, wir alle, ja. Wir hatten vorher nur die deutschen Fassungen.
Und besser gemacht. Da fand ich halt auch teilweise so die One-Liner, irgendwie so die Sprüche, die dann irgendwie so geklopft werden, waren auch so dermaßen schlecht, einfach nur so, oh, wo hast du diese Bazooka her? Sie war in der ersten Klasse.
Gut, das fand ich fast schon, Mini-Spoiler vielleicht, aber das fand ich fast schon so ein bisschen, das ist halt in den Spielen schon immer so bescheuert, jetzt nochmal einen kleinen Bogen zu schlagen, weil du hast, im Grunde wird jeder Showdown damit aufgelöst, dass halt jemand eine Bazooka irgendwo findet und dann
klar,
halt
ab. Klar.
Aber das war nicht der Gag in dem Moment, zumindest nicht der beabsichtigte.
Ja.
Der beabsichtigte Gag war, dass dieser One-Liner sitzen sollte, aber der saß halt
nicht. Ja, ich glaube, es war auch der Gag.
Sie hätten mal in die Arnold Schwarzenegger School of One-Liner gehen sollen.
Ja, ich glaube, ja, die ist geschlossen und kommt keiner mehr rein, so wie die One-Liner heute so aussehen. Aber ja, und die Dialoge ziehen sich halt so durch, das betrifft halt nicht nur die Exposition. Ich kann mich noch an eine Stelle erinnern, wo irgendwie Leon Claire fragt, warum sie denn so gut mit Waffen umgegangen, weil er ist halt auch total der Volltrottel, leider.
Oh, sorry,
Kommen wir vielleicht dann auch gleich nochmal zu.
Wir müssen mal kurz, vielleicht erklären, wer die beiden eigentlich sind.
So. Naja, Claire, hattest du ja vorhin erklärt, dass sie halt da mal da in einem Waisenhaus gewohnt hat, hattest du, glaube ich, gesagt. Und dann
das
wieder,
hatte ich nicht gesagt, aber okay. Es war auch gefühlt nicht wirklich wichtig.
Wie gesagt, es wird im Film selber ja auch nicht erklärt. Also, sie hat einfach mal in Raccoon City gelebt und kommt zurück, um Umbrella ein bisschen.
Das ist eigentlich so ein bisschen wie der Plot von einem Indie-Film, ist mir aufgefallen. Also zumindest dieses Szenario, dass irgendjemand zurück nach Hause kommt, ist so so ein richtiges Indie-Film-Klischee.
Ja, genau. Ja, ja. Ich habe es draußen nicht reißen können, jetzt komme ich zurück in meine Kleinstadt und hier gibt es Zombies.
Ja, genau. Und na, wie gesagt, dieser eine Dialog, und dann sagt sie halt, ja, ich musste als Kind halt aus dem Waisenhaus abhauen, deswegen kenne ich mich so gut mit Knarren aus, weil ich mich irgendwie durchschlagen musste. Dachte ich mir, oh Gott, the fuck. Und wie gesagt, vor allem viel besser als der Polizist Leon, der echt der absolute Vollpfosten ist. Ja,
und können wir, also leider. Leon S. Kennedy hat mich in diesem Film so aufgeregt. Ich kenne auch den Avan Joga. Ja,
Avan Joga, ja.
Ich kenne ihn überhaupt nicht. Es war mein erster Kontakt quasi. Aber, also wie sieht
diese... Er hat auch bei Zombieland 2 schon gegen Zombies mehr oder weniger gekämpft.
Ach, er? Okay, ja gut, dann hat er mich da auch schon genervt. Dann erklärt er sich jetzt langsam so einiges.
Sehr klein.
Stimmt, genau, ja. Von Abigail Breslin. Ja. Ne? Aber also Leon S. Kennedy fand ich in diesem Film furchtbar. Ja. Also dieser trottelige, dumme Mensch, der irgendwie so vor Zombies steht und der kommt langsam auf dich zu, wo ich denke, ja, hör halt auf zu reden und schieß halt einfach. Und
er hat mich leider auch total aufgeregt. Und das ist auch, also haben ja Menschen schon gemeckert, dass er eben nicht so aussieht wie Leon. Das ist geschenkt, das ist mir egal.
Das ist mir auch egal.
Obwohl er natürlich Leon sehr charakteristischen Look hat mit seiner blonden Tolle da, ein bisschen wie hier. Nein.
Stimmt. Das hat man jetzt im Podcast sehr gut gesehen.
Markus,
was du gerade gemacht
hast. Markus oder ich hätten Leon S. Kennedy
schon. Genau. Können, ne? Aber wie gesagt, das ist geschenkt. Aber er ist halt tatsächlich voll
Honks.
Ja, also er soll natürlich. Es ist ja dann sein erster Tag, also das kommt noch dazu, auch ganz komisch wieder im Drehbuch. Also eigentlich ist es ja sein erster Tag bei der Polizei, zumindest in den Spielen. Hier hat er aber irgendwie die Hintergrundgeschichte, dass er vorher schon woanders Polizist war, was noch komischer ist, dass er dann so ein Trottel ist.
Ja.
Aber an sich ist er Polizeianfänger, wenn man so will. Aber wie, also nee, er verhält sich wirklich im Vergleich zu seinem Spielpendant gerade, ist halt, so viel dazu, dass, wie gesagt, es steckt viel Liebe auch für die Vorlage drin. Das merkt man, so viel wie auch schief geht. Aber da und muss ich sagen.
Und für
die 90er. Ja, und für die 90er. Aber da muss ich sagen, da kann sich kein Fan drüber freuen. Also, wie was mit Los Leon gemacht wird, ist leider sehr, sehr traurig.
Jetzt muss ich kurz nachhaken. Wo war die Liebe für die 90er?
Naja, man merkt zumindest, dass der Filmemacher, die 90er mochte, weil er sie sehr, sag ich mal, aufdringlich irgendwie ins Bild rückt.
Das Schlimme ist,
also der Film
wenn am Anfang des Films nicht irgendwie es in so einer Schrifttafel kommen würde, ja, wir sind jetzt irgendwie 1997, 98 oder so.
Also im gleichen, es ist dir tatsächlich das Datum, an dem der zweite Teil halt spielt.
Ja, dann wäre es mir ehrlich gesagt irgendwie nie so aufgefallen. Mir ist es irgendwann erst so bewusst geworden, als Claire auf einmal irgendwie so eine Videokassette rausholt und ich sage, ah ja, stimmt, ja, die sind ja hier noch nicht so weit. Ja,
aber es wird doch dann total offensichtlich immer gesagt oder so, so quasi wirst du mit der Nase drauf, also es gibt immer so Szenen, wo du quasi als Zuschauer mit der Nase drauf gestoßen wirst. Zum Beispiel erzählt sie, die Claire, es ist doch die Schwester, ne?
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Erzählt dann ihrem Bruder da von irgendeinem Verschwörungstypen und sagt, ja, mit dem hat sie irgendwie geschattet oder den hat er sie
im
Chatroom kennengelernt und er fragt dann, was ist denn ein Chatroom? Mhm. Das ist so eine Stelle. Oder es gibt eine andere Stelle, da sehen wir einen Helikopterpiloten, wie er Snake spielt.
Aber
das ist halt so 2-3 90s-Hits auch und so.
Ne, 2-3, sorry, ich habe mich gefühlt, als würde ich Suicide Squad gucken, ersten.
Dann hast du doch die 90er auch.
Ja, aufdringlich. Ja, aber aufdringlich. Es gibt für mich einen Unterschied zwischen Liebe zu den 90ern und ich bin einfach nur aufdringlich gegenüber den 90ern.
Er hat sie so sehr geliebt, dass er uns sie aufdrängen wollte.
Weil, wenn wir schon mal dabei sind, dieser Soundtrack, ich fand ihn furchtbar. Also, ja, ich hatte so das Gefühl, okay, zu welchem 90-Song haben wir die Rechte? Ja, haben wir. Die nehmen wir dann auch. Und wenn du mal nicht irgendwie so ein 90-Song hast, dann hast du dieses komische Kindersingen so la 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 la. Und das soll jetzt gruselig sein irgendwie. Also auch vom Soundtrack fand ich, hat mich dieses Ding. Und ich bin jemand, ich mag, wenn Soundtracks so Guardians of the Galaxy mäßig. Ja. Zum Beispiel jetzt hier Last Night in Soho. Den Soundtrack habe ich mir noch gekauft, bevor ich überhaupt aus dem Kino raus war, weil ich den Soundtrack einfach so geil fand, weil ja Edgar Wright da wirklich viel so 50er, 60er Jahressongs einfach drin hat, die wirklich auch einen coolen Soundtrack abliefern. Ja. Aber das hier finde ich, hat mich irgendwann echt einfach nur so genervt.
Ich fand es nicht so schlimm. Also ich hatte keinen Suicide Squad-Moment. Da fand ich es halt wirklich auch nervig. Hier ging es zumal, und da können wir jetzt vielleicht auch wirklich mal den Schlenker zur Inszenierung machen, dass auch, also zumindest in einer Szene auch ganz netten Einfällen verbunden war. Es gab, wie gesagt, so ein paar Szenen, die fand ich ganz witzig. Also als der Trucker dann da brennt, so, ich glaube, Crush ist es von Jennifer Page, in das Polizeirevier gelaufen kommt, da ist so ein bisschen Pep drin in der Inszenierung und in dem Film, der mir sonst fehlt halt. Das fand ich ganz witzig, deswegen fand ich die Musik insgesamt auch nicht so schlimm. Ja, und generell zu inszenieren, du hattest es gerade schon mal angesprochen, ich fand es ja am Anfang auch noch, es funktionierte für mich sogar ganz gut. Also es wirkt gleich in der ersten Szene in dem Kinderheim klar, wir wollen jetzt mehr auf Horror setzen, wir machen hier Gruselstimmung. Und klar, die greifen da irgendwie auf alles aus der Genre-Mottenkiste zurück, also eben so gruseliger Kindergesang, irgendwie schummrige Gänge, Jumpscares dürfen auch nicht fehlen. Aber dachte mir so, ja, hier wird irgendwie das Mysterium um Raccoon City und Umbrella noch ganz, ganz nett und düster aufgebaut. Es wird halt dann nicht groß was draus gemacht, aber da fand ich es so ganz nett. Und es gab irgendwie so einzelne Momente, ich hatte ja schon gesagt, also gerade so diese großen Establishing-Shots von diesen Hauptschauplätzen in den Spielen sind schön, also auch beim Polizeirevier, nicht nur bei der Villa. Und ja, ich glaube auch so der erste Zombie-Angriff auf Claire, den fand ich auch noch ganz nett inszeniert. Manchmal wird halt so ein bisschen mit längeren Kamerafahrten und Einstellungen rumprobiert, dass man so ein bisschen zumindest so mittendrin Gefühl hat, um so ein bisschen was Positives zu sagen. Aber wirklich originell war es nicht. Es gab immer mal so für mich so ein paar Lichtblicke, wo ich dachte, ach ja, hättest du davon doch noch mehr gemacht und vielleicht das Drehbuch schreiben, jemand anderen überlassen, dann hätten wir vielleicht was
Besseres gehabt. Ja, hätte mal. Also der hat doch auch diese Hai-Filme gemacht.
Genau, ne?
Diese,
das wollte ich vorhin noch, hatte ich irgendwie gar nicht mehr
erwähnt, 47 Meters Down. Genau. Und der zweite Teil heißt auch so, plus Uncaged. Mhm. Und ich mochte die wirklich gerne. Ich habe die, ich glaube, vergangenes Jahr oder so, beide relativ knapp hintereinander geschaut. Und da geht es ja darum, dass so ein Käfig da ins Wasser gelassen wird, wo dann so Taucher drin sind und dann geht der Käfig tiefer, als er sollte und die sind gefangen dort, die Taucher, und auf einmal kommen Haie.
Open Water, nur Underwater, oder was?
Okay. So ungefähr. Mhm. Aber das ist ja ein Szenario, wo dir als Filmemacher eine Menge einfallen musst, damit du irgendwie über so eine Laufzeit von 80, 90 Minuten ungefähr dafür Abwechslung und Spannung sorgst. Ne? Und das ist ihm in jedem Fall in diesem Film. Und der zweite von diesen Hai-Filmen, der spielt in so einer Unterwasserhöhle. Mhm. Und auch da gibt es wirklich tolle, richtig spannende Einfälle. Ja, aber bei dem Resident Evil-Film hier halt weniger.
Ja, also ich muss auch, also ich, da kann ich Markus schon durchaus ein bisschen recht geben, so, es gab so ein paar Szenen, wo ich dachte, okay, das sieht ganz gut. Ich kann mich an diese eine erinnern mit dem Polizeipräsidenten, der in der leeren Tiefgarage steht. So war das so ein bisschen so mit Schuss gegen Schuss und dann siehst du hinten irgendwie was stehen, aber du weißt nicht was. Und dann siehst du wieder den Polizeipräsidenten, der irgendwie panisch wird und so. Aber letztendlich fand ich so, alle Jumpscares in diesem Film haben mich so überhaupt nicht abgeholt. Mhm. Es gibt auch diese eine Szene mit Chris in der Villa. Und wo ich mir gedacht habe, theoretisch ein cooles Tool, sowas mal umzusetzen. Aber hier hat es für mich nicht funktioniert. Er kämpft nur noch mit seiner Pistole bewaffnet gegen so eine Horde von Zombies. Und es wird quasi alles immer nur beleuchtet durch das Lauffeuer seiner Pistole. Und dann hast du halt immer so staccato-artig so diese Bilder so, da ist ein Zombie und dann wird es wieder dunkel. Und dann wieder ein Zombie und es wird wieder dunkel. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat mich diese Szene klang wahrscheinlich auf dem Papier cooler, als sie es dann letztendlich irgendwie im fertigen Film war. Und das sind halt so die Sachen, wo ich mir denke, da sind schon wirklich coole Einfälle drin, da ist echt wirklich viel Potenzial. Wie gesagt, auch was so die Sets angeht, auch so Raccoon City, auch das Polizeipräsidium und halt die Villa, das sah alles irgendwo cool aus. Aber ich habe mich zu keinem Zeitpunkt wirklich irgendwie gegruselt. Das hat mich zu keinem Zeitpunkt so richtig atmosphärisch abgeholt, sodass ich gesagt habe, oh, ist ja zumindest ein bisschen schaurig oder so. Oder ich habe wenigstens irgendwie ein bisschen Angst um diese Leute. Aber dadurch, dass diese Leute so flach geschrieben worden sind, waren die mir auch alle, ehrlich gesagt, scheißegal. So, weil ich dachte, okay, gut, wenn jetzt einer stirbt, dann okay, dann muss ein Name weniger, den ich bemerken muss.
Ja, das war halt auch wirklich so schade, dass das Potenzial halt so verschenkt ist, dass du wirklich Elemente hattest, wo du denkst, da hätte man gut drauf aufbauen können. Das wurde einfach nicht gemacht. Auch das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass einfach viel einfach durchgehetzt wird durch viele Sachen und du gar keinen, wenn du jetzt denkst, das baut sich irgendwie langsam Gruselstimmung auf, wird schon wieder irgendwo anders hingeschnitten und dann ist auch schon wieder vorbei und
es gibt auch keinen richtig guten Abschluss von der Szene. Also, es ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Viele bahnen sich irgendwie so ganz gut an und so, wenn sie dann in diese Villa gehen und man denkt, was passiert da jetzt und so. Aber mir fällt echt keine gute Auflösung ein. Also keine irgendwie so eine Pointe oder irgendwas. Sondern das ist immer höchstens eben so im Ansatz.
Naja, deswegen wirkt es halt wirklich ein bisschen so nachgespielt und abgefrühstückt, einfach so einzelne Stationen. Das ist leider ein bisschen schade. Ich muss trotzdem sagen, bei den Figuren, aber vielleicht liegt es einfach dann auch ein bisschen an dem Spielvorwissen. Also fand ich schon, aber ich fand auch zumindest, dass die so zwei, drei wenigstens annähernd so die Präsenz mitbringen, dass ich da schon ein gutes Gefühl dafür hatte, was die jetzt machen, was mit denen abgeht, dass ich schon jetzt nicht wollte, dass Chris gleich ins Grab beißt, weil halt Robbie Amell genau aussieht wie Chris Redfield. Also deswegen, und Kaya Scodelario hat auch schon zumindest die nötige Präsenz, um irgendwie Claire gut auf Leinwand zu bringen.
Du, ich fand auch Tom Hooper als Albert Wesker, fand ich
tatsächlich, das sind so die drei, die würde ich auch herausstellen. Tom Hooper war auch gerade, weil der Albert Wesker sogar fast ein bisschen nuancierter ist als das, also die Spiele sind jetzt auch nicht groß für ihre tiefe Charakterzeichnung bekannt oder so, da müssen wir auch mal ganz die Kirche im Dorf lassen. Aber er ist so ein bisschen nuancierter im Spiel, ist er im Grunde die ganze Zeit zwielichtig, obwohl er ja eben auch da bei der Polizei dann ist. Aber hier ist er tatsächlich irgendwie so ein charmanter Dude eigentlich. Also ich fand ihn
Ich ihn auch noch irgendwo, ehrlich gesagt, so ein bisschen mit am besten.
Es gibt aber dann in der Abgrenzung von den Hauptfiguren so ein paar absolute Klischee-Figuren, die da rumlaufen, die wirklich schwer erträglich waren. Also zum Beispiel dieser Polizeichef.
Den fand ich auch ganz
tyrannisch, widerlicher Typ.
Also aber auch voll die Karikatur. Ich habe seine Rede einfach nicht verstanden, als er da ausrastet und die zur Sau macht, so völlig aus dem Nichts. Er tickt völlig aus und wirkt halt die ganze Zeit, als wäre er nur so eine Karikatur an eben zu Filmpolizeichef.
Aber keine gute Karikatur. Nee,
überhaupt nicht. Das fand ich auch ganz, ganz schlimm.
So, dann haben wir diesen Nerd, der dann im Knast sitzt kurz und wird dann dazu befreien versucht. Der das alles, also der sozusagen da den Durchblick hat.
Verschwörungstheoretiker, dem alle nicht glauben wollten und der dann da doch recht hat.
So, das heißt, er ist im Grunde gar kein Verschwörungsideologe, sondern er hat halt recht gehabt, so, ne? aber er ist halt als, also wie der aussieht, ist es halt wirklich das 100%. Na gut,
aber da sind wir dann wieder so ein bisschen so 90s, ne? Weil genauso hätte es dann in den 90ern wahrscheinlich wirklich ausgesehen. So, das würde
ich. Naja, es gab sicherlich Typen, die irgendwie so aussahen, aber bei dem hast du schon den Eindruck, dass er diese Typen irgendwie mal 1000 ist.
Ja, also wie gesagt, also wir kommen ja immer wieder daraufhin zurück, so, ne? Das ist halt einfach alles nicht gut ausgearbeitet, nicht gut geschrieben, nicht wirklich gut durchdacht und dann sind wir bei diesem Punkt, den hattest du, Markus, vorhin schon kurz angesprochen, CGI. Also, wow. Also ich habe teilweise gedacht so, okay, warum sitze ich eigentlich für einen Direct-to-DVD-Film im Kino? Weil also gerade auch so im Finale, wenn dann da ja noch Sachen entstehen.
Ja, man sieht es ja sogar im Trailer im Grunde schon teilweise,
aber wir müssen es jetzt trotzdem nicht nochmal sagen. Wir müssen es nicht nochmal sagen, aber so alle Gamer da draußen werden ja wissen, so was im Finale dann irgendwo auch so kommt. Das sah wahnsinnig schlecht aus. Also das CGI war ja wirklich eine Katastrophe. Ich fand auch die infizierten Menschen in Raccoon City, das sah auch alles nicht so geil aus. Und Tobi hat ja vorhin schon The Walking Dead angebracht. So. Also wir kennen es ja mittlerweile, wie es auch einfach besser gehen kann. Und ich hatte echt so das Gefühl, so die Kreaturen so, ja, man hat schon gemerkt, sie haben wirklich noch stärker versucht, sie dann auch wirklich so aussehen zu lassen wie in den Spielen. Aber
ohne dass aber hier näher drauf eingegangen wird. Wie gesagt, das ist auch wieder so ein Punkt. Wenn du das gar nicht kennst, wunderst du dich, warum ist das jetzt auf einmal so ein Vieh mit so einer Zunge, was da lang krabbelt? Warum ist der eine dann auf einmal so groß? Wo sind die Zombies?
Ja, weil und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, es wird uns ja auch nie wirklich erklärt, was diese komische Umbrella Academy Corporation da ja eigentlich wirklich machen will.
Wie gesagt, in dem Film wird es einfach noch nicht erzählt.
Sorry, also und da komme ich wieder zu dem zurück. Mila Jovovich und Paul W.S. Anderson haben das wenigstens besser erklärt.
Zwar auch ein bisschen anders als in den Spielen, aber die sind zumindest auch immer wieder auf die Geschichte
von Umbrella eingegangen. Genau, sie haben wenigstens irgendwo auch Umbrella in den Vordergrund gerückt. Ja, und das finde ich hier halt schade, weil so diese ganze Story, ich finde, dann hätte ich nicht diese Rückblende am Anfang gebraucht zu einer jungen Claire und ihrem Bruder, sondern dann hätte man da vielleicht wirklich mehr eingehen sollen darauf, so, das hat die Umbrella, ich wollte schon wieder Academy sagen, ne? Ja, Umbrella Corporation damals gemacht und das ist jetzt das, was wir hier quasi ein paar Jahre später dann
wieder erleben. Es ist ja auch wirklich so eine relativ, also jetzt auch keine neue, aber eine recht abgründige Geschichte, was sie da so alles für Sachen abgefeuert haben, zumal du ja sogar diese Lisa Trevor einbaust, die halt nicht weiter erklärt wird, aber was sie halt mit der gemacht haben. Und ihrer Familie und so, weil ihr Vater hat ja eigentlich das, um jetzt da ein bisschen in die Richtung zu gehen, ihr Vater hat ja eigentlich diese Villa gebaut und dann haben sie halt die Familie benutzt, um einen Test durchzuführen und so. Das ist alles relativ abgründig und düster und damit könnte man Stimmung aufbauen. Du hast die Figur in dem Film, aber machst halt nichts.
Es gibt ein gutes Double Feature mit Resident Evil und Dope Sick, der neuen Serie auf Disney Plus, wo es um Medikamentenskandal geht.
Ja.
Mit Michael Keaton, Dope Sick. Da habe ich die erste Folge kurz vor dem Film gesehen. Und dann habe ich Resident Evil gesehen und ich hätte besser nur eins davon geschaut.
Ja, also ich finde es echt schade, weil wie gesagt, so den Cast mag ich wirklich, so, also von den Schauspielern her, so jetzt nicht von den Figuren her, die sie so oder wie sie die Figuren da spielen müssen. Und ja, deswegen, ich weiß gar nicht, so ob man jetzt dieses Fass aufmachen sollte, wird es einen zweiten Teil geben, ja oder nein.
Das wird ja zumindest angedeutet. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen kleinen Spoiler-Teil machen oder ob sich
den
das nicht lohnt.
Den können wir, ich weiß nicht, ob wir können, es gibt eine Mid-Credit-Scene irgendwie so, da können wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, weil wir ja unseren Experten hier, wir machen einen kleinen Spoiler-Teil. Ja, komm, wenn wir schon wenn wir schon den Markus hier haben, der alles gezockt hat, dann machen wir kurz nachher noch einen kleinen Spoiler-Teil. Aber jetzt einfach so, glaubt ihr, dass das Ding in irgendeiner Form so erfolgreich werden kann wie hier der gute Paule?
Naja, ich glaube, dass der Film eben auch wieder eher günstig war, ne? Also sieht man ja teilweise auch. Wie gesagt, das Set-Design ist wirklich stark, aber die anderen Effekte eher weniger. Insofern muss der jetzt ja auch kein Superhit werden. Und wie gesagt, ich kann mir eigentlich auch bei den Gamern nicht wirklich vorstellen, dass denen dann der Film nur gefällt, weil er so aussieht wie die Spiele, zumindest im Unterschied zu den anderen Resident Evil Filmen.
Ich glaube auch, dem wird dann leider, was wir jetzt die ganze Zeit schon angesprochen haben, ein bisschen das Genick brechen, dass er sich einfach, also weder für die eine noch für die andere Zielgruppe so wirklich gut funktioniert. Ich befürchte auch, dass das ein bisschen im Sande verlaufen wird, das Ganze. Also wie gesagt, deswegen meinte ich ganz am Anfang, vielleicht holen sie dann doch nochmal Mila Jovovich raus und packen dann doch Alice jetzt in die
Ich muss auch rein. Ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit auf irgendwie so ein Cameo, zumindest in irgendeine Akte, irgend so ein Bild oder so. Aber gut, dadurch, ich weiß ja gar nicht, wie die chronologisch denn, das müsste ja jetzt dann noch vor.
Ja, aber das ist ja wirklich Reboot neu und so. Es tauchen ja mehrere von den Figuren, die hier und aus den Spielen sind, tauchen ja auch bei den Mila Jovovich-Filmen auf. Also das hat jetzt nichts miteinander zu tun.
Gut, dann bevor wir uns einem kleinen Spoiler-Teil widmen, kommen wir mal zu einem kurzen Fazit und einer Sternewertung von 1 bis 5. Markus, fang du mal an.
Ja. Also viel haben wir jetzt ja schon gesagt. Also mein Hauptkritikpunkt ist, dass er sich einfach nicht für eine richtige Zielgruppe entscheiden kann. Und ich finde es eben gerade als Fan auch wirklich schade, weil Potenzial da ist. Du hast wirklich ein paar Elemente und für mich auch echt ein paar halbwegs stark inszenierte Szenen und auch ein paar Gänsehautmomente. Am Anfang fand ich auch den Horror-Einschlag noch ganz, dass er noch ganz gut funktioniert, aber es verfranst sich dann halt immer mehr und wird auch so holprig erzählt. Und das Drehbuch ist halt eine Katastrophe. Bei mir waren es dann aber 2 Sterne am Ende trotzdem. Ich hatte zwischendurch sogar, also danach war ich durch diese Fanbrille sogar kurz überlegt, ob ich noch einen halben Stern mehr gehe, aber irgendwann kann man sich auch als Fan Sachen nicht mehr schönreden und das sind dann 2 Sterne bei mir.
Also auch in der Kritik für Filmstarts,
ne? Ja, genau.
Ja, bei mir sind es dann leider nur 1,5 und es tut mir wirklich leid, weil ja auch einfach offenkundig da gute Leute an dem Film beteiligt sind, aber ist halt so ein im Grunde ziemlich seelenloses Studioprodukt, muss man leider sagen, wo gesagt wurde, so, oh, wir haben diese Filmmarke und die alte Reihe ist jetzt nun mal zu Ende aus unterschiedlichen gründen und jetzt machen wir halt mit einem Reboot weiter. Woran erinnern wir uns? Ja, die Fans haben damals bei der alten Reihe nicht gemocht, dass das irgendwie anders aussieht. Also sieht es jetzt so aus und da, wie es angeblich gewollt wird. Und dann hat man offenbar geglaubt, dass das reicht, aber das tut's halt nicht.
Ja, also wie gesagt, ich würde nicht mal auf seelenlos gehen, also vielleicht von Studioseite, aber das ist eben auch so traurig, dass man wirklich merkt, und das glaube ich ihm auch, dass Johannes Roberts einfach irgendwie schon Fan ist.
Und glaube ich ihm auch,
ja. Du siehst immer wieder, dass da Herzblut drinsteckt durch die ganzen Easter Eggs und einzelne Einstellungen und so, aber
klar,
jetzt habe ich mich nochmal eingemischt in
Tobis. Nein, alles gut, ne, das glaube ich, auch, dass da schon durchaus jemand da war, der Fan ist.
Aber es reicht halt manchmal nicht.
Vor allem, es reicht hier halt. Also ich schließe mich, würde mich da auch echt den 1,5 Sternen von Tobi anschließen, weil es ist halt, man merkt, man hätte was Gutes draus machen können und ich bleibe dabei, vielleicht hätte man wirklich für diesen ersten Film mal nur in dieser Villa bleiben sollen und mal wirklich nur auf Horror gehen, weil das ist dann hier auch wieder, ja, coole Waffen halten wir in die Kamera und da, es gibt große Explosionen und so, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, also ich hätte es wirklich cooler gefunden, wenn wir so ein bisschen so jetzt fällt mir der Titel gerade nicht ein, hier 10 Cloverfield Lane mäßig so, wir sind irgendwie, wir fangen in so einer Villa an, sind irgendwie Cops, du weißt gar nicht so richtig warum, bis du irgendwann mitkriegst, sie suchen da irgendwie ihre Leute und irgendwann stellt sich raus, Gott, die gibt Zombies und die kommen offensichtlich irgendwie unten aus dem Keller, aus irgendeiner, so, ich glaube, da steckt schon Potenzial drin. Ich meine, die Spieler sind ja nicht umsonst so beliebt, auch irgendwie so, gerade weil sie eben guten Horror rüberbringen, gerade auch dieses Survival-mäßige halt viel mehr noch in den Vordergrund stellen. Und das war ja schon so ein bisschen das, was bei Mila Jovovich gefehlt hat, weil irgendwann war sie irgendwie Super Alice und hatte die krassesten Fähigkeiten und das war hier ja jetzt auch so und ich glaube mal wirklich so Resident Evil als so ein Survival-Horrorfilm, wo die halt wirklich so, oh, wir haben eine Pistole, aber wir haben nur eine Kugel drin und irgendwie, ja, Hilfe, was passiert hier? Hätte ich echt irgendwie wirklich einfach mal cooler gefunden, das wirklich mal noch weiter runterbrechen. Deswegen, also von mir aus können sie es ja jetzt auch wirklich ruhen lassen. Oder sie finden halt wirklich einen Regisseur, der auch wirklich eine gute Vision hat und dem halt nicht 1000 Studio-Executives da irgendwie noch reinreden. Also, ja. Gut, das waren unsere
Fazetten, ist glaube ich der Flora.
Fazetten, sehr gut. Das waren unsere FAZetten. Und wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert. Wir machen noch einen kleinen Mini-Spoiler-Teil, weil wir mit Markus ja hier den absoluten Experten noch dabei haben.
Vollschuss-Lobby.
Ja, deswegen.
Kann jetzt nur enttäuschen.
Achtung, Spoiler. Ab jetzt hört ihr hier auf eigene Gefahr. Dann lass uns doch mal direkt über die Post-Credit-Scene reden. Weil
ich hatte gehofft, dass die Kuh zurückkommt.
Stimmt, ja, die Kuh.
Es gibt nämlich, ganz am Ende sieht man ja in so einer Twister-Anlehnung, wie so eine Kuh weggeweht wird. Mhm. Und ich dachte, man sieht einfach nochmal, wie die irgendwo wieder einigermaßen
wieder landet.
Die auf irgendeiner Alm steht.
Aber dafür hat das CGI dann nicht mehr ausgereicht, also das
CGI-Budget. Aber so war die Szene leider nicht, sondern
wir erfahren, dass Albert Wesker noch am Leben ist und eine mysteriöse junge Dame steht neben ihm und Fans wussten natürlich irgendwie gefühlt auch schon sofort, wer das ist, nämlich Ada Wong. Wie passt die da rein?
Ja, vor allem, es ist auch echt ein bisschen, auch die haben sich auch vorher teilweise, aber man kann das natürlich ausblenden und viele haben es bestimmt nicht mitbekommen, aber auch vorher nicht so richtig mit dieser ganzen Promo-Sache keinen Gefallen getan. Auch das ist jetzt keine, also sie wurde auch schon groß angekündigt, weil es eben hieß, wir hauen jetzt hier alles rein, was Fans geil finden und da gab es ja auch schon mal so einen Teaser-Poster. Ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß nicht, ob es Fanmade war, aber ich glaube, es war sogar offiziell. Irgendwie gab es einen Teaser-Poster, wo die ganzen Figurennamen drauf standen, da stand sie halt auch dabei.
Gut. Deswegen, dann habe ich das zum Glück nicht gesehen.
Dass sie irgendwie mit am Start ist, wurde auch schon gesagt. Ich habe mich auch gewundert, weil eigentlich bei den Vorlagen ist sie ja bei Resident Evil 2 spielt sie auch schon eine relativ große Rolle. Deswegen habe ich mich den ganzen Film gewundert, ja, wo denn jetzt? Mhm. Und dann kam sie halt in der Mid-Credit-Scene. Ja, sie ist halt irgendwie in den Spielen ja, bleibt im Grunde die ganze Zeit ein Mysterium. Die arbeitet im Grunde für so eine Organisation, die eigentlich, also die arbeitet, glaube ich, für unterschiedliche Arbeitgeber, aber auch und irgendwann auch für sie selbst, aber sie auch für eine Organisation, die halt ein Konkurrent von Umbrella ist und will die halt irgendwie zu Fall bringen und immer ausspionieren und Geheimnisse von denen irgendwie erbeuten und so. Das ist so der Hauptpunkt, wie wir sie, glaube ich, kennenlernen in den Spielen.
Mhm. Und Wexler bekommt seine Sonnenbrille.
Wesker.
Ja. Wesker.
Ja, dafür hätte ich jetzt auch keine Origin-Story gebraucht, aber in den Spielen hat er sie einfach, aber... Und ja, bei Paul W.S. Anderson auch.
Aber wir wissen ja mittlerweile, alles muss nochmal erklärt werden. Wir müssen ja auch wissen, warum Han Solo Solo heißt. So, ne?
Ja, andererseits fand ich es auch okay, weil diese Sonnenbrille, also zumindest wenn du das jetzt irgendwie weitererzählen willst, die sieht halt auch so nach Nullerjahren aus. Das ist halt auch dieser Matrix-Style, den ich vorhin meinte. Ja, das kannst du heute, glaube ich, nicht mehr ernsthaft bringen. Aber wenn die wenigstens erklären, ja, wir haben dir hier was injiziert und jetzt hast du irgendwelche Nebenwirkungen, okay,
von mir aus. Ich hatte gerade bei dieser Sonnenbrillen-Szene so das Gefühl, so, das ist so die Art von Trash, die dieser Film hätte umarmen sollen.
Ja, echt, ja.
Ganz, und den ganzen Film durch. Und dann hätten sich natürlich auch wieder Leute aufgeregt, ja, ihr nehmt es überhaupt nicht ernst. So. Aber dieser aber Film ist...
Muss man das
dieser
auch nicht
Film, ernst nehmen. Ja, genau, aber dieser Film hangelt schon so hart am Trash entlang, dann schubst das Ding doch einfach um, geh full on Trash und mach's halt wirklich ein bisschen crazy.
Doch, das machen doch die Spiele auch, oder nicht? Also ich habe jetzt, ich erinnere mich an den fünften, und da haben wir irgendwann einen Running Gag daraus gemacht, wie weit irgendwelche Endbosse noch mutieren können.
Ja, klar, das ist halt, das ist halt
bevor der Bildschirm platzt.
Ja, das ist halt dann wirklich also, so over the top Japano-Horror, das ist einfach so, das dreht halt völlig frei irgendwann, so. Gerade im fünften und sechsten. Also im ersten beiden noch nicht so, obwohl es dann eben auch krassere Mutationen gibt, aber gerade dann später, klar. Aber die sind ja auch dann wieder ein bisschen zurückgekehrt, so ein bisschen geerdeteren Sachen. Also den Dreh hattest du ja in den Spielen auch dann.
Ja, aber ich meine, der Regisseur, wenn der sich seinen eigenen Film anguckt, dem wird das doch keinen großen Spaß machen. Also so wie Sebastian das gerade beschrieben hat, das wäre ein Szenario, wo ich mit dem Film Spaß gehabt hätte.
Ja, eben.
Das over meine, the top. Ja. Aber so doch nicht.
Ja. Der nimmt sich halt zu ernst, und da hast du dann aber halt wirklich so Figur, wie gesagt, ich komme nochmal zurück zu Leon S. Kennedy. Ich wusste nicht, ob der witzig sein soll oder was der überhaupt sein sollte. Der ging mir wirklich die ganze Zeit nur auf den Keks, weil er so super merkwürdig geschrieben war. Und ich will es nochmal sagen, ich will keinem der Schauspieler in diesem Film irgendeine Schuld in die Schuhe schieben, weil, sorry, dafür können die nichts.
Ja. Aber, nee, aber wirklich, bei Leon hat es bei mir dann auch aufgehört. Wie gesagt, ich fand, manche haben da war es eben auch so, bei anderen, auch wenn es da Unterschiede zu den Vorlagen gab, ich hatte eben die irgendwie im Hinterkopf und deswegen haben die okay funktioniert. Mhm. Aber da war das halt so scheiße geschrieben, dass ich das auch selbst das Leon-Wissen aus den Spielen nicht funktioniert hat. Also weil Leon da eigentlich einfach ein cooler
coole Typ Sau ist. Ja, das war
eine zweite Post-Credit-Szene gab es nicht, ne?
Nee, genau. Ja, und jetzt ist die Frage, genau, wir wollten ja eigentlich so, was sie daraus machen, wenn sie denn genug Erfolg haben, ist jetzt, müsste man schauen. Also Ada und Wesker haben halt so eine Allianz mehr oder weniger, dann auch in den späteren Spielen. In Teil 4 spielt sie ja auch eine größere Rolle. Da ist er dann auch irgendwie so ein bisschen im Hintergrund. In 5 ist er dann auch quasi zum letzten Mal der große Bösewicht. Also du könntest irgendwie da in die Richtung gehen. Aber ist halt die Frage, du hast jetzt diese, wenn sie es weitermachen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie das dann doch noch ein bisschen freier machen. Weil du hast jetzt diese ganzen Figuren eingeführt, und wenn du dich jetzt an die Spiele hältst, dann musst du, also entweder du machst 6, wo fast alle nochmal reingepackt werden, oder du, weiß nicht, gerade Claire wurde ja hier als große Hauptfigur eingeführt, und die spielt in den Spielen leider dann später keine Rolle mehr. Also die machen dann bestimmt irgendwie was Eigenes. Also irgendeiner von den Darstellern hat mir im Interview jetzt auch gesagt, es gibt wohl so die Diskussionen, dass das Resident Evil 4 und ich glaube Code Veronica irgendwie miteinander verknüpft werden sollten, dass Johannes Roberts zumindest darüber nachdenkt, sowas als nächstes zu machen.
Aber Resi 4 ist ja eigentlich auch mehr dann nur Leon S. Kennedy und dieses...
Und da muss er schon eine ganz schöne Entwicklung durchmachen, dass er das tragen kann.
Aber ich glaube, das ist leider das Vorgehen, was die jetzt wählen, nämlich, dass sie sich einfach anschauen, welche Spiele sind denn jetzt nach den ersten beiden noch beliebt? Aha, dann meinetwegen, was du gesagt hast. Was hast du nochmal gesagt? 4 und 5?
4 und Code Veronica,
ja. So, alles klar. Die werden es als nächstes. Ja. Und jetzt überleg dir mal, lieber Autor, wie du das.
Es gab ja tatsächlich auch Pläne. Ich weiß nicht, ob das noch war, als James Wan an Bord war, irgendwie, weil es dann gerade neu war und angesagt und gut ankam, Resident Evil 7 eben zu adaptieren, weil du da wirklich.
Mit dieser creepigen Familie.
Genau, weil du da ja wirklich wieder. Also es gibt dann im späteren Teil dann zwar auch wieder so längere Action-Passagen, aber du hast das Grundsetting, ist wirklich ein zurückgenommenes Texas Chainsaw-mäßiges. Horror-Szenario, was du, glaube ich, gut auch, wenn du dich darauf konzentrierst, auf Leinwand packen könntest. Andererseits hast du es im Spiel und brauchst es jetzt nicht unbedingt nochmal als Film.
Ja, naja, aber wie gesagt, wenn du es halt als Film machen müsst, entweder du gehst es wirklich halt als guten Horrorfilm an, ja, in so einem Setting, oder machst halt wirklich Trash draus. So. Ja. Und ich finde, das ist ja zumindest das, was Paul W.S. Anderson denn damals so ein bisschen, ja, umarmt hat, weil ja, seine Reihe kann es halt nicht ernst nehmen.
Ja,
so.
Das ja ist, deswegen fand ich es eigentlich besser, dass sie es hier ernst versucht haben, aber wenn du es halt nicht kannst, wenn man es jetzt mal so viel sagt, dann sollte man es vielleicht auch sein lassen. Und dann wäre Trash die spaßigere Variante gewesen.
Ja, aber absolut. So, damit sind wir durch, würde ich sagen.
Ich denke auch.
Weil Tobi hat Kekse mitgebracht und seine Tupperdose mit diesen Keksen lacht mich schon die ganze Zeit an. Aber
klingt ja schon als Belohnung.
Ja, ja, aber ich wollte nicht, wie einige Personen hier vor dem Podcast, da reinbeißen, weil die sind schön butterig und klebrig und krümelig und herrlich schmackhaft.
Ja, wenn ich meinen Mund nicht richtig auseinanderbekommen habe, dann wisst ihr jetzt, woran es lag.
Also sollte Tobis Mama zuhören.
Bestimmt, bei der Resident Evil-Folge.
Genau, da hört
das sie. Das ist
da,
ihr Ding.
Da ja. Sie, ja, die sitzt bestimmt heimlich, wenn Tobi, wenn alle nicht im Haus sind, dann zockt sie unten heimlich im Keller. Auf jeden Fall, Cookies sind super. Und ich gönne mir gleich noch einen, wenn ich darf.
Mach das. Ich werde das Lob weitertragen.
Sehr gut. Auf jeden Fall, Markus, dir vielen lieben Dank, dass du mal wieder im Büro warst.
Immer gern für den Podcast. Also auch sonst, aber für den Podcast besonders gern.
Ja, genau. Tobi, auch dir vielen lieben Dank, dass du da warst.
Gerne.
Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche bei unserem Palavern über Filme und über unsere Facetten hier zuhören. Ich muss das ja unbedingt mal im Duden nachschlagen. Was ist denn die Mehrzahl von Fazit? Keine Ahnung, das ist Facetten. Ja, sehr gut.
Wird da stehen, ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall euch vielen lieben Dank. Und wenn ihr natürlich in der Apple Podcast App uns irgendwie eine Review dalasst oder eine Bewertung, freuen wir uns natürlich umso mehr, um dann in den Charts ein bisschen weiter nach oben zu steigen. Über Lob, Kritik, Anmerkungen an leinwandliebe@filmstarts.de freuen wir uns natürlich auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann rede ich hier mit Björn und Christoph, glaube ich, über House of Gucci oder auch Gucci. Der neue Film von Ridley Scott.
Einer der neuen Filme
von Ridley Scott. Einer der neuen Filme von Ridley Scott, die dieses Jahr so kommen. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also nicht nur auf den Film, sondern auch auf mein Kampf gegen Björn und Christoph, das ist auch immer sehr spannend.
Viel Erfolg.
Danke, danke. Ja, ihr da draußen guckt ganz viele Filme, geht ins Kino, solange es noch geht irgendwie. Mhm. Man weiß ja nicht, was hier noch irgendwie demnächst so passiert. Deswegen nutzt die Chance noch, wenn ihr könnt. Geht ins Kino, guckt Ghostbusters Legacy. What?
Wer hat das gesagt?
Ich weiß auch nicht. War jemand aus Welcome to Raccoon City. ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.